Die Besonderheit ist natürlich auch, dass wir sagen, wenn wir mit unseren Tieren hier darauf aufmerksam machen wollen, was auf dem Rest des Planeten los ist, wie es um diese Regionen und Gegenden bestellt ist und wie unser Verhalten hier darauf auch Einfluss nimmt und wir wiederum andererseits von der Intaktheit dieser Region unbedingt abhängig sind, dann muss man natürlich auch von Räumlichkeiten sprechen, die teilweise weit weg von Deutschland sind. Und das dann noch tun zu können in einem so direkten Zusammenhang mit einer Naturschutzorganisation, deren Arbeit hier bei uns vor Ort quasi gemanagt wird, das ist einfach spektakulär. Das heißt, wir müssen nicht abstrakt über irgendein Naturschutzprojekt von irgendjemandem oder einer unbekannten Organisation sprechen, sondern wir können sagen, das ist, was aus Frankfurt in der Welt passiert und wir können euch direkt dahin mitnehmen und zeigen, was die dort Großartiges leisten.
Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und heute möchte ich herausfinden, wie es mit dem Frankfurter Zoo weitergeht. Bei mir ist die Frau, die das am besten weiß und maßgeblich mitbestimmt. Unsere Zoodirektorin Dr. Christina Geiger. Hallo Christina.
Hallo Marco, servus.
Schön, dass du da bist. Christina, lass uns über die Zukunft sprechen. Wenn ich in 15 Jahren durch den Frankfurter Zoo schlendere, was sehe ich da?
Dann bist du als jugendlicher Mann als erstes auf dem Vorplatz vorm Zoogesellschaftshaus sehr eindeutig erkennen, wo der Zooeingang ist, weil da mit ein paar Tierskulpturen, die in die richtige Richtung laufen, ganz klar erkennbar sein wird, wo du rein musst. Dann läufst du den bekannten Weg durch den Haupteingang am Okumariland mit den Bären vorbei, ums Zoogesellschaftshaus rum, am Weiher vorbei und dann bist du schon mitten in der Serengeti.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich an die Serengeti denke, denke ich an Nashörner. Sehe ich Nashörner in 15 Jahren im Zoo?
Hoffentlich, auf jeden Fall, ja. Der ganze Bereich in der hinteren Ecke hinterm Zoogesellschaftshaus, wo jetzt die Max-Schmidt-Anlage, das einzelne Zebrahaus, das einzelne Giraffenhaus und so weiter ist, das stellen wir uns als eine große Fläche vor. Wir laufen da rauf zu und haben das Gefühl, den Eindruck, wir sind wirklich in einer weiten Steppe und können die verschiedenen Arten, die da leben, auch gemeinsam auf einer Anlage beobachten. Da wird eine Giraffe unterwegs sein, Antilopen preschen an ihr vorbei, im Vordergrund sind die Erdmännchen am Wuseln und vielleicht passt sogar der ein oder andere Baum dazu.
Das klingt schön. Und wenn ich weitergehe?
Dann komme ich natürlich in einen Innenbereich auch rein. Ich habe einen Innenbereich, wo die Tiere auch bei schlechterer Jahreszeit sich sehr frei bewegen können, wo ich aber das Gefühl habe, die Landschaft zieht sich ins Gebäude rein. Man soll kaum merken, dass man im Innenbereich ist. Es hat dann den Vorteil, dass die Tiere sich dort auch viel bewegen können, alle gemeinsam unterwegs sind und man so das Gefühl hat, auch dort in eine ganz andere Welt einzutauchen. Und wenn ich dann genug habe von der eher trockenen Steppenlandschaft, von der Serengeti, dann kann ich weiter ins tiefere Kontinentalinnere von Afrika eindringen.
Das müssen wir, glaube ich, erklären.
Dann geht's nämlich weiter in den nächsten Bereich. Da kommen wir in den Lomami-Nationalpark oder in das Lomami-Gebäude. Und das ist dann mehr so ein tropischer Regenwald, wie er in Zentralafrika, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo vorkommt, wo eben ja mehr feuchter Wald, nicht so diese trockene Steppe vorherrscht, mit den typischen Tierarten, die da auch sehr ein verborgenes Leben führen, aber die man hoffentlich dann auch zusammen beobachten kann. Da sehen wir dann zum Beispiel Okapis, Gelbrückenducker. Schwieriges Wort.
Ja. Aber wir haben eine eigene Folge drüber für diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was du meinst.
Ja, sonst sage ich immer Gelbdückenrucker. Insofern bin ich schon mal froh.
Das hast du in letzter Zeit wahrscheinlich ein bisschen geübt. Also ich sehe Okapis, Gelbrückenducker, also wirklich Regenwald. Erzähl mir mehr. Ich bin ziemlich gefangen gerade in dieser Vision.
Ja, und im Hintergrund, so ein bisschen abenteuerlich, kann man vielleicht noch die Reste von den alten historischen Geiervolieren erkennen, weil da dem Denkmalschutz natürlich Respekt gezollt wird. Und das ist dann so ein bisschen vielleicht wie, wenn man im Dschungel auf so alte Ruinen stößt und dann tauchen da noch so ja historische Monumente am Horizont auf. Aber das alles in einem tiefen Regenwald mit einer höheren Luftfeuchtigkeit, wo eben eine ganz andere Artenvielfalt, andere Vögel zu hören Tieren sind, als es eben im trockeneren Steppenbereich ist. Und passend dazu ist dann der Übergang, wenn man diesen Bereich verlässt, kommt man im Menschenaffenhaus im Bogoriwald raus, wo dann auf der Seite tatsächlich auch direkt die Bonobos und die Gorillas wohnen, die eigentlich genau in der Region auch zu Hause sind. Das heißt, so schließt sich dann ein bisschen der Kreis.
Jetzt haben wir ungefähr die Hälfte des Zoos in sehr kurzer Zeit abgearbeitet. Was ist denn so mit dem ganzen hinteren Bereich? Da, wo heute, für die, die den Zoo kennen, Adax-Antilopen leben, die Vogelhallen stehen zum Beispiel.
Der wird auch ganz spektakulär, denn wenn ich dann aus dem Bogoriwald wieder rauskomme hinten, dann bin ich direkt mitten im Amazonas.
Das ist ja mein favorisiertes Gebiet.
Da haben wir dann wieder eine ganz andere Landschaft, die stark auch von Überflutungsflächen und von diesem Wasserkreislauf geprägt ist. Da wird es eine große Rolle spielen, wie die Wasserkreisläufe auf dem Planeten stattfinden und einen sehr, sehr feuchten, sehr, sehr vielfältigen Tropenregenwald aus einer ganz anderen Region des Planeten mit den besonderen Tierarten, teilweise Tierarten, die wir im Moment aus anderen Stellen des Zoos kennen. Da sind die Tamanduas, da sind die Ameisenbären, da sind verschiedene Affenarten. Aber da werden uns dann vielleicht auch Tapire begegnen, Jaguare werden unterwegs sein, ja, mit ihren einzigartigen Vogelstimmen.
Ich möchte am liebsten jetzt schon hin, das klingt ja echt fantastisch. Wie konkret sind diese Ideen? Sind das gerade Luftschlösser, die wir beide uns hier ausdenken im Studio?
Ja, natürlich sind es im Moment ein bisschen Luftschlösser, das ist leider so, aber wir waren noch nie näher an der Realität als jetzt. Wir kommen ja von der Konzeptstudie, was wirklich nur ein Konzept war, was mein Vorgänger, der Dr. Miguel Casares, mit uns hier allen erarbeitet hat. Da haben wir so die Grundideen festgelegt, welche Tierarten stellen wir uns der Zukunft vor, was sind die Hintergedanken, wie soll so die Projektausrichtung sein. Und das Ganze haben wir jetzt in eine Art Machbarkeitsstudie mit der Masterplanung überführt. Das geht schon sehr nah an eine Bauplanung dran, hat aber natürlich nicht diese Detailtiefe. Aber wir sind jetzt ziemlich sicher, dass das alles, was wir uns vorstellen und ausgedacht haben, super auf der Fläche unterzubringen ist.
Masterplan klingt jetzt nach einer Planung. Wer hat da alles mitgewirkt?
Es ist ein großer Kreis von Menschen gewesen, der dabei war. Natürlich mal in erster Linie aus den verschiedensten Abteilungen und Bereichen des Zoos quer durch die Bank, also von der Verwaltung bis über die Tierpflegenden, natürlich Tierärzte, Kuratorinnen, Kuratoren, Naturschutzbotschafter, Bildungsabteilung, Presseabteilung, Betriebsabteilung ganz wichtig. Ne? Die müssen hinterher auch gucken, dass man da überall arbeiten kann. Also es war irgendwie einfach jeder beteiligt. Und dann natürlich noch die ganzen Stellen, die von Seiten der Stadt auf jeden Fall nötig sind. Das Dezernat war selbstverständlich immer in Kenntnis. Und mit dem Amt für Bau und Immobilien haben wir ganz, ganz enge Kooperation. Ohne die geht es gar nicht mit den diversen Stellen. Natürlich gibt es dann auch noch die ganzen Externen, die dabei waren. Wir hatten ab und zu mal die Feuerwehr, wenn es um die Beratungen gab. Wir hatten mit dem Denkmalschutz diverse Termine, mit den Naturschutzbehörden. Ganz wichtiger Partner ist logischerweise die Zoologische Gesellschaft. Die waren ja auch bei der Konzeptstudie schon maßgeblich dabei und waren natürlich auch immer in the loop, wie man so schön sagt, und intensiv an der Planung beteiligt.
Masterplan klingt auch ein bisschen so nach der ultimativen Idee, so ein Umbruch, eine richtige Wende. Ich kann euch verraten, wir krempeln den Zoo auch echt ordentlich um. Wir werden ungefähr 5 der 9 Hektar von dem Zoo, den ihr so kennt, insgesamt haben wir 11 Hektar Fläche, werden wir umbauen. Warum das notwendig ist, das habe ich erstmal den Leiter der wissenschaftlichen Abteilung, Dr. Stefan Stadler, gefragt. Das hören wir jetzt einfach uns zusammen mal an.
Der Frankfurter Zoo ist ja nun nicht mehr ganz jung, 150 Jahre alt hier an dieser Stelle. Daraus ergibt sich natürlich, dass die Anlagen, die im Laufe der Zeit Veränderungen erfahren haben, nicht mehr wirklich dem neuesten Stand entsprechen, jedenfalls einige. Und da ist halt dringender Handlungsbedarf. Wir haben erfreulicherweise einige Anlagen in den letzten Jahren erneuern können, aber ein großer Teil, 2/3, harren noch dieser Modernisierung, um eben dann auch wirklich den neuesten Erkenntnissen der Tiergartenbiologie entsprechen zu können.
2/3 müssen noch modernisiert werden, hat Stefan gesagt. Christina, ist die Lage wirklich so dramatisch?
Also wir beschäftigen uns jetzt erstmal nicht mit zwei Dritteln, sondern nur mit knapp der Hälfte, wie wir ja schon gehört haben. Aber es ist tatsächlich so, dass man, gerade wenn man sich ältere Bildmaterialien oder Videoaufnahmen von den 50er, 60er Jahren anguckt, dann wird man ganz klein auf seinem Stuhl und weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen, die damals gearbeitet hätten, sich noch einwandfrei zurechtfinden würden. Es ist so, aus vielerlei Hinsicht ist es tatsächlich dramatisch. Vielleicht nicht immer unbedingt aus Sicht der Tiere. Da können wir nur spekulieren, ob es denen eine Rolle spielt, wie ihr Wasser aufbereitet wird, wie der Hintergrund von ihrer Anlage aussieht. Solange die wichtigen Bedürfnisse befriedigt sind, wie Platz, wie Futter, Essen, Temperatur und so weiter und dass sie auch unterhalten werden von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern, medizinisch versorgt werden und so weiter. Und das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, ohne das ist es gar nicht möglich. Aber wir reden natürlich auch vom Gebäudeunterhalt beispielsweise. Wir wissen, wie viele Dächer wir hier haben, die wir überhaupt nie mehr dicht bekommen, wo es reinregnet. Wir wissen, dass wir wenig Dämmung haben und die auch nicht nachrüsten können. Wasserfiltration bei großen Anlagen ist aufgrund der baulichen Gegebenheiten einfach gar kein Platz für sowas noch unterzubringen. Tierpflegerinnen und Tierpfleger und auch Handwerker, die was reparieren müssen, müssen da unter teilweise unsäglichen Bedingungen reinkraxeln. Also man muss schon, ich sag mal, Yoga-Kenntnisse haben, um gerade in den Affenanlagen irgendwie durch diese 90 mal 50 Zentimeter hohen Türen über eine Leiter reinzuklettern und dabei dann noch irgendwie den Mist von einer ganzen Horde Tiere rein und raus zu schleppen. Also da gibt es schon einiges, was nicht mehr ganz fit in der Situation ist, ja.
Und bei unserer Zukunftsperspektive sieht das entsprechend anders aus. Das heißt, da schauen wir auch auf einfach eine Praxis bei der Arbeit. Das heißt, es ist immer das schönste Beispiel von Tierpflegerinnen und Tierpflegern, dass der Gulli höher ist als der Rest der Anlage. Ich hoffe, da haben wir dran gedacht bei der Konzipierung.
Ich glaube, das ist, glaube ich, in jedem Konzept so vorgesehen. Das ist dann meistens eine Frage der Umsetzung. Nein, aber natürlich sind all diese Aspekte, also natürlich absolut in Tierwohl, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Tierhaltung, natürlich Besucherinnen, Besuchererlebnis, Vermittlung von pädagogischen Inhalten, aber natürlich auch Arbeitsschutz, Sicherheit, all diese Dinge, Sicherheit für Besucherinnen und Besucher, für die Tiere, all das, Brandschutz und so weiter, ist natürlich das A und O, dass wir das dabei berücksichtigen, denn es muss ja in jeder Hinsicht absolut fortschrittlich sein, was wir da planen.
Woran liegt es denn, dass doch noch so große Teile des Zoos aktuell noch nicht so vor allem auch arbeitsgerecht sind?
Ja, es ist natürlich wie bei vielen anderen Dingen auch meistens eine Frage des Geldes. Und da sah es bei der Stadt Frankfurt natürlich über die Jahrzehnte auch recht unterschiedlich aus, wie viel da verfügbar oder übrig war und wo die Prioritäten vor allem auch gesetzt worden sind. Dann gab es immer wieder mal wechselhafte Ideen des ominösen Außenzoos, also dass man an verschiedenen Geländen außerhalb der Stadtgrenzen den Zoo neu aufbauen würde. Das geht zurück bis in die Zeit von Jimek, da gab es schon erste Pläne. Viele Bereiche sind jetzt lange Neubaugebiete oder der Campus Uni Riedberg ist da entstanden. Das heißt, das steht alles nicht mehr zur Verfügung. War aber immer wieder Argument, warum man gesagt hat, man braucht ja in der Innenstadt nicht mehr investieren, wenn man dann sowieso über kurz oder lang umzieht. Diese Pläne sind endgültig vom Tisch. Das ist obsolet, das ist nicht mehr denkbar. Diese Flächen sind alle mittlerweile längst anders, städtebaulich und planerisch bedacht. Insofern konzentrieren wir uns auf das, was wir hier haben und bringen hier die Fläche in die Zukunft.
Und das hat ja auch viel Potenzial. Wir haben aktuell überwiegend Gehege, die jeweils für eine Tierart vorgesehen sind. Wir haben ein Zebrahaus für die Zebras. Wir haben ein Okapi-Stall, da sind Okapis drin. Gut, aktuell sitzt da auch noch ein kleiner Gelbrückenducker, aber normalerweise haben wir quasi einzelne Anlagen für eine Art. Du hast vorhin in deinem Rundgang durch den zukünftigen Zoo so ein bisschen eher Tiergemeinschaften angesprochen. Du hast die Okapis und die Gelbrückenducker in einem Atemzug genannt. Lösen wir das Platzproblem, indem wir jetzt einfach alle Tiere zusammen auf eine Anlage stopfen?
Ja, natürlich lösen wir damit das Platzproblem. Nein, Spaß beiseite. Also diese recht alten baulichen Anlagen sind tatsächlich um die jeweilige Tierart herum gestaltet. Und da ist es nicht so unkompliziert möglich, da verschiedene Tierarten drin unterzubringen, dass es für alle sicher ist und für alle geeignet ist. Und natürlich geht uns dadurch erstens sehr viel Platz verloren, auch insbesondere natürlich in den Innenbereichen noch dazu kommt hinzu, dass man diese Tiere dann, wenn das Wetter schlecht ist und sie sich entscheiden, was bei uns Tiere fast alle freiwillig tun können, ob sie drinnen oder draußen sein wollen, dann sieht man sie in diesen alten Ställen nicht, wenn sie sich dahin zurückziehen, ganz zu schweigen davon, dass sie da halt keine schönen großen Auslaufflächen haben. Und das ist natürlich aus vielerlei Hinsicht von Vorteil, wenn man dann Tier gemeinschaftlich halten kann, weil man ihnen dann auf einen Schlag die dreifache Fläche, also wenn ich von drei Tierarten beispielsweise spreche, von Giraffen, von Antilopen und Zebras, dann kann ich die auf einer Anlage, die sie sich teilen, obwohl wir hier mitten im Wohngebiet sind, natürlich gleich dreimal so viel Fläche zur Verfügung stellen. Aber es hat natürlich auch den Charme, dass ich viel besser erklären kann, wie die Biodiversität funktioniert, wie jede Tierart ihre eigene Nische erfüllt. Die Giraffe frisst ganz oben aus dem Baum, der Ducker ganz unten aus dem Wurzelbereich, aus den Büschen. Das ist für die Tiere selber viel attraktiver und spannender, weil sie sich immer mit was Neuem auseinandersetzen müssen, diese Begegnung haben. Und natürlich nicht zuletzt für den Zoobesucher und die Zoobesucherin erlebe ich hautnah, wie tatsächlich diese Tierarten miteinander interagieren, was das bedeutet und wie diese Vielfalt miteinander spielt.
Und wie sieht es mit der dritten Dimension aus? Die Giraffe ist zwar relativ hoch, bleibt aber, während sie aus den Bäumen frisst, natürlich ziemlich fest auf dem Boden. Aber Affen, Vögel, nehmen wir die auch mit auf in die ganzen Konzepte?
Also wir hatten kurzfristig sogar mal die Idee, den ganzen Zoo mit einem Netz zu überspannen. Aber weil wir ja auch ein wichtiger Hotspot sind für freilebende Arten, die hier in der Stadt bei uns eine Insel finden, haben wir den Plan dann wieder verworfen. Aber wir wollen natürlich viele dieser Arten sowohl in den Innenbereichen, da ist es logisch, aber auch in den Außenbereichen auch in der Luft zeigen können oder eben beim Klettern in den Bäumen. Und deswegen werden wir versuchen, möglichst viele Teile dieser Außenanlagen auch zu übernetzen. Das geht heute mit modernen Methoden so, dass man diese Netze kaum wahrnimmt. Bedeutet nicht, dass die Tiere sie nicht wahrnehmen, aber für den Besucher ist es kein Störfaktor, die zu sehen. Und so können wir natürlich die dritte Dimension erschließen. Also auch die Tiere, die in der Luft unterwegs sind, seien es jetzt wirklich Affen oder Vogelarten, auch mit nach draußen nehmen, denen auch deutlich mehr Platz zur Verfügung stellen und so quasi die Gemeinschaft der Tierarten noch weiter auffüllen.
Was machen wir denn, wenn so eine Vergesellschaftung, nennen wir das ja, mal nicht klappt? Also wenn Giraffe und Zebra sich nicht verstehen?
Damit muss man immer rechnen, da muss man drauf eingestellt sein. Wir haben in der Planung sehr, sehr viele Möglichkeiten vorgesehen, diese Tiere dann vorübergehend zu isolieren oder unterzubringen und auch auf eine gute Art und Weise unterzubringen. Aber natürlich wird das dann sehr viel vom Fingerspitzengefühl der Tierpflegerinnen, Tierpfleger und auch der managenden Kuratorinnen, Kuratoren abhängen, zu schauen, wie gewöhne ich diese Tiere aneinander. Da gibt es aber auch Erfahrungswerte aus der Zoogemeinschaft, auf die man zurückgreifen kann. Und ja, aber letzten Endes sind es auch Charaktere. Bei dem einen passt es dann halt trotzdem nicht. Und dann hilft man sich auch da in der Zoogemeinschaft und muss dann zur Not vielleicht mal ein Individuum auch austauschen. Aber darauf werden wir absolut vorbereitet sein.
Gibt es in den Anlagen denn noch mehr grundlegende, ich sag mal, Einrichtungen fürs Tierwohl? Also irgendwas, wo wir sagen, das machen wir tatsächlich, das bauen wir direkt von Anfang an ein, damit die Giraffe sich wohlfühlt.
Wir wollen versuchen, möglichst Einrichtungsgegenstände, die zum Beispiel Futter zu einer Zufallszeit verteilen, mit zu integrieren, wenn das geht. Es gibt heutzutage Automaten, die wirklich mit technischem Know-how so funktionieren, dass das Tier nicht weiß, also es ist nicht quasi eine Warteposition hat und sagt, okay, immer 15.30 Uhr geht hier der Schieber auf, kriegt mein Essen, wo bleibt mein Essen? Sondern damit eben auch die Neugier geweckt bleibt, dass dieses Erkundungsverhalten aufrechterhalten bleibt, wird halt an verschiedenen zufallsbestimmten Orten und zu zufallsbestimmten Zeiten immer mal eine kleine Menge Futter freigegeben, solche Dinge oder auch die Art und Weise, wo Futter präsentiert wird oder auch wie man Gehege mal tauschen kann, zum Beispiel das Wasserbecken mal ein paar Stunden vom Tapir dann wieder vom Jaguar benutzt werden können. Das spart einerseits natürlich Wassertechnologie und Wasserfläche, gerade für Tierarten, die nicht 24 Stunden daran gebunden sind und macht es gleichzeitig natürlich aufregend für die, wenn da vorher eine ganz andere Tierart drin unterwegs war.
Das riecht ja dann auch total spannend. Wie nahe kommen denn die Besucherinnen und Besucher an die Tiere dran, wo wir gerade beim Thema Riechen sind?
Also geruchlich hoffe ich maximal nah. Nein, da gibt es natürlich auch an das Bauen und die Sicherheit von solchen Gehegen und Einrichtungen, gerade mit Publikumsverkehr, ganz, ganz strenge Vorschriften, die natürlich eingehalten werden müssen. Wir versuchen aber natürlich nichtsdestotrotz, die Leute so nah wie möglich dran zu bringen, dass man diese direkten Erfahrungen haben kann, möglichst nah so ein Tier aus nächster Nähe zu sehen, zu hören oder zu spüren, wie der Löwe brüllt. Ich meine, das kann man auch jetzt bei uns erleben. Das ist schon außerordentlich und das Gleiche beim Zebra ist auch recht spektakulär. will man immer das Sauerstoffzelt holen gegen die Atemnot. Nein, also da versuchen wir auf verschiedenen Ebenen und dass man mal über Stege, mal unterhalb der Tieroberfläche unterwegs ist, ganz verschiedene Einblicke und Annäherungsmöglichkeiten zu schaffen.
Vor ungefähr 2,5 Jahren saßt du schon mal hier im Studio. Da haben wir quasi dein Antrittsinterview geführt, wenn du dich erinnerst. Du hast damals die Stelle als Direktorin angetreten und mir unter anderem gesagt, dir sei es wichtig, dass wir eine gewisse Kontinuität bewahren. Dadurch, dass du vorher ja schon im Zoo warst, bevor du Direktorin warst als Tierärztin, da warst du ja auch schon in die Konzeptstudie zum Beispiel involviert. Und die war richtungsweisend für den Zoo und auch für den Masterplan an sich. Wenn du jetzt zurückschaust, sieht der Masterplan in ungefähr so aus, wie du es dir damals vorgestellt hast? Oder habt ihr bei irgendwas eine 180-Grad-Wendung gemacht?
Also ich muss gestehen, ich bin vollkommen ergebnisoffen daran gegangen, weil ich nicht mir Schranken aufbauen wollte oder gedankliche Hürden einbauen wollte, weil ich wollte ganze Freiheit in jeder Hinsicht dieser Planung haben oder erreichen. Es hat sich allerdings bestätigt, dass wir in vielen Teilen schon gar nicht so schlecht lagen mit dem Konzept, weil wir haben natürlich hier ein paar Bedingungen, an die denkt kein Mensch. Aber warum muss man ein Gebäude in eine bestimmte Ecke bei uns im Zoo bauen? Einfach deswegen, weil noch zwei U-Bahn-Trassen bei uns unterm Gelände durchführen, die teilweise nur 6 bis 8 Meter über der Oberfläche Platz lassen. Und da kann man natürlich kein Gebäude mit Keller oder Technik drüber stellen. Insofern ist es vom Konzept und den Grundideen, die wir uns so als die Basis und als Hintergrund erarbeitet hatten im großen Team, auch mit der Zoologischen Gesellschaft, das ist gesetzt geblieben und das hat weiter die Richtschnur gegeben. Und wie sich es dann räumlich und vom Design und von den Arrangements her ergeben hat, ja, das war frei, das war offen und ist ein bisschen anders geworden, ist aus verschiedenen Gründen auch kleinteiliger geworden, das, was auch gut ist. Und ich muss sagen, aber wir sind dem Strang weiter gefolgt und das war das, was unser großes Ziel war, weiterzugehen, diese Richtung weiter zu verfolgen und nicht irgendwie einen Fullstop einzulegen und wieder Zeit zu verlieren. Und das ist uns wirklich, würde ich sagen, sehr, sehr gut gelungen.
Und eine extrem wichtige Rolle dabei gespielt hat ja die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Die haben wir heute auch schon ein paar Mal erwähnt. Hörerinnen und Hörer kennen sie. Dieser Podcast ist ja auch eine Teamleistung von Zoo und ZGF. Ich habe mal bei Dr. Christoph Schenk, dem ZGF-Geschäftsführer, nachgefragt, was er von unserem Masterplan hält.
Also der Masterplan für den Zoo Frankfurt ist eine neue Ära in der Zusammenarbeit zwischen der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und dem Zoo. Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ist ja auf 4 Kontinenten in 19 Ländern vertreten. Und jetzt werden 3 der absolut herausragenden Gebiete, in denen die Zoologische Gesellschaft arbeitet, herausgegriffen und exemplarisch als Botschafter hier in Frankfurt präsentiert. Und das ist der Lomami-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo, also ein Gebiet, den fast kaum jemand kennt. Daneben die weltberühmte Serengeti aus Tansania, diese grandiose Savannenlandschaft, und dann der Manu-Nationalpark in Peru. Alle 3 Gebiete sind Juwelen des internationalen Naturschutzes, alle 3 sind riesengroß, über 10.000 Quadratkilometer groß oder fast so groß wie 10.000 Quadratkilometer, 5-mal so groß wie alle Nationalparke in Deutschland zusammengenommen. Also etwas ganz, ganz Herausragendes, das kann man dann hier erleben, ansatzweise. Man kann riechen, man kann hören, man kann sehen. Und die Besucherinnen und Besucher werden mitgenommen auf eine Reise nach Afrika und nach Südamerika und erleben dann auch und lernen auch, was die Bedrohung ist dieser Gebiete und wie das mit unserem Leben zusammenhängt. Und damit gewinnt der Zoo auch neue Unterstützer für den so unglaublich wichtigen internationalen Naturschutz.
Die Besucherinnen und Besucher werden auf eine Reise mitgenommen, hat Christoph gesagt. Und wir haben ja vorhin schon ein bisschen die geplanten Gebiete, wir nennen die ja Biome in unserem Masterplan, die haben wir schon vorgestellt und sind so ein bisschen imaginär durchgelaufen. Wie ist denn jetzt die Idee entstanden, im Zoo ausgerechnet ZGF-Gebiete abzubilden? Also Christoph sagte gerade Lomami, Serengeti, Manu. Wer sich mit der ZGF ein bisschen auskennt, wird diese Gebiete wiedererkennen. Woran liegt das?
Ich verstehe die Frage nicht, wollte ich jetzt sagen. Das ist ja natürlich, naturgegeben und selbstverständlich. Ja. Nein, also es ist in Frankfurt eine ganz, ganz außergewöhnliche Situation, dass eine Naturschutzorganisation sich in und aus einem Zoo heraus entwickelt hat. Eigentlich kann man sogar sagen, der Naturschutzgedanke ist tatsächlich 50er, 60er Jahren erst so richtig in Deutschland entstanden und man kann mit sagen, durchaus mit in Frankfurt. Das ist was, was es im deutschsprachigen Raum so eigentlich nicht noch einmal gibt. Und das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Also, dass wir eine unabhängige Naturschutzorganisation bei uns im Haus ansässig haben, mit der wir auf vielfältige Weise so stark verknüpft sind, ist außergewöhnlich und spektakulär. Und sich darauf zu fokussieren, ist für uns einfach natürlich. Die Besonderheit ist natürlich auch, dass wir sagen, wenn wir mit unseren Tieren hier darauf aufmerksam machen wollen, was auf dem Rest des Planeten los ist, wie es um diese Regionen und Gegenden bestellt ist und wie unser Verhalten hier darauf auch Einfluss nimmt und wir wiederum andererseits von der Intaktheit dieser Region unbedingt abhängig sind, dann muss man natürlich auch von Räumlichkeiten sprechen, die teilweise weit weg von Deutschland sind. Und das dann noch tun zu können in einem so direkten Zusammenhang mit einer Naturschutzorganisation, deren Arbeit hier bei uns vor Ort quasi gemanagt wird, das ist einfach spektakulär. Das heißt, wir müssen nicht abstrakt über irgendein Naturschutzprojekt von irgendjemandem oder einer unbekannten Organisation sprechen, sondern wir können sagen, das ist, was aus Frankfurt in der Welt passiert und wir können euch direkt dahin mitnehmen und zeigen, was die dort Großartiges leisten.
Gab es Gründe, warum wir ausgerechnet diese drei Regionen ausgesucht haben?
Das hängt vor allem damit zusammen, dass es erstens mal wichtige Regionen für die Arbeit der Zoologischen Gesellschaft sind. Das sind ja absolute Biodiversitäts-Hotspots. Andererseits hängt es natürlich auch aus verschiedenen Gründen, die damit zusammenhängen, mit den Tierarten zusammen, für die wir uns entschieden haben, an denen wir festhalten wollen. Auch aus diversen Gründen. Es ist gerade zum Beispiel für eine Tierart wie Okapis nicht so einfach, Halter zu finden und ein Zuchtbuch aufrechtzuerhalten mit einer Summe von insgesamt weltweit in Menschenobhut unter 200 Individuen, weiß man, wie wichtig das ist, dass jeder Halter, der da mitmacht, erfahren ist und dass alle Augen auf dich gerichtet sind, wenn es um die Okapi-Haltung geht. Und das hat also Tragweite weit über die Entscheidung des Frankfurter Zoos hinaus, ob man an einer Tierart festhält oder nicht. Und wenn die dann noch quasi eine ganz besondere Spezies ist, die eine wichtige Funktion in einem so artenreichen Ökosystem hat, wie eben im Zentralkongo, was gibt's Besseres, als das beides zusammenzuführen und darüber zu berichten?
Jetzt, ich habe es eben schon gesagt, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, die wissen natürlich sehr gut, was die ZGF so in den Projekten macht. Das ist ja bei uns auch immer mal wieder Thema. Wie soll das denn im Zoo erlebbar werden, wenn ich in den 15 Jahren durch den Zoo schlendere? Wie kriege ich mit, wie die ZGF arbeitet?
Das haben wir uns auf verschiedene Arten und Weisen vorgestellt. Natürlich einerseits durch Eigenstudium, indem man Schilder und Dinge, die dort ausgestellt sind, liest und betrachtet. Ganz viel wird natürlich auch in unseren Führungen oder interaktiven Art und Weisen darüber berichtet, was die Zoologische Gesellschaft macht. Und da wollen wir eben auch mehr mit moderneren pädagogischen Elementen arbeiten, sodass man sich das selbst erarbeiten und spielerisch erlernen kann. Und es gibt aber sicher auch Infozentren, an denen ganz explizit über diese Arbeit Auskunft gegeben wird.
Wir arbeiten ja sehr eng zusammen, du hast es vorhin gesagt, unser Alleinstellungsmerkmal, einzigartig auf jeden Fall in Deutschland. Wo ist es denn heute schon sichtbar? Bis der Masterplan umgesetzt wird, wird es ja noch ein paar Jahre dauern.
Auch jetzt haben wir schon in den letzten Jahren unseren Tierbestand danach ausgerichtet, uns auf die ZGF zu fokussieren. Das erste Beispiel war zum Beispiel, als der Eingangsbereich mit dem Okumariland, dem Bären, den Bärenanlagen neu gestaltet worden ist, hat man sich hier schon auf die Andenbären, auf die Brillenbären aus Südamerika fokussiert, weil das eben auch mit dem Übergang zu Peru und Manu dann eine wichtige Zone ist, wo die ZGF sich engagiert und hat sich von den Bärenarten vorher getrennt, die auch nicht mehr in dem Kerngebiet der Fokusarbeit der ZGF zu finden sind.
Und die Zusammenarbeit geht ja auch noch weiter. Wir haben den Naturschutz-Euro, den haben wir ja schon häufiger erwähnt. Podcast haben wir jetzt auch genannt. Ich habe gehört, wir planen mit der ZGF und anderen Institutionen aus Frankfurt sogar eine Art Naturschutzzentrum. Ich habe gehört, ich sitze in jedem Planungstreffen drin, aber ich habe es mir hier so notiert in meinem Skript. Ein Naturschutzzentrum auf dem Zoogelände. Sag mir doch da nochmal drei Worte drüber.
Um quasi diese einzigartige Kombination Zoo und Naturschutz mit dem ganzen Themenkomplex Biodiversität in Frankfurt auf ein neues Level zu bringen, arbeiten wir ja schon viele Jahre an dem Frankfurt Conservation Center, was wir auch in die komplette Masterplanung schon mit involviert und mitgedacht haben und was da auch an exponierter Stelle stehen wird, nicht ohne Hintergedanken, dann auch mit dem Blick über, über den Amazonas vielleicht von dem zukünftigen Gebäude aus. Und dort stellen wir uns vor, dass sich alle Menschen und Einrichtungen, die sich im Frankfurter Raum, im Rhein-Main-Gebiet mit diesem Themenkomplex Biodiversität, Naturschutz, Nachhaltigkeit, wie man das in die Zukunft bringen und auf die verschiedenen Branchen ausweiten kann, die sich damit beschäftigen und Expertise haben, als großen Think Tank zusammenbringt und dadurch sozusagen ein Leuchtturmprojekt für diese Inhalte, sogar kann man sagen, deutschlandweit sein werden. Und das wäre natürlich etwas Großartiges. Und auch da schickt es sich an, dass das halt auf einem zukunftsgerichteten Zoogelände passiert.
Also Frankfurt als tatsächlich Zentrum für den Biodiversitätsschutz in Deutschland oder der Welt. Generell ist der Zoo wahnsinnig wichtig, auch für die Frankfurter Gesellschaft. Und dazu haben wir unsere zuständige Dezernentin, Dr. Ina Hartwig, gefragt, was sie von dem Masterplan hält.
Die Bedeutung des Zoos für Frankfurt kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Der Zoo wurde von Frankfurter Bürgern und Bürgerinnen gegründet und er ist wirklich ein fester Bestandteil unserer Stadt. Jährlich kommen etwa 800.000 Besucher in den Zoo. Er ist also eine wirklich beliebte Einrichtung und zwar bei Alt und Jung und in allen Bevölkerungsschichten. Denn Zoos sind weit mehr als Orte, an denen man Tiere sehen kann. Sie sind Orte, an denen man viele Fragen beantwortet bekommt. Ein Ort, an dem man etwas in Erfahrung bringt. Und zwar über die Vielfalt des Lebens, über die ökologischen Zusammenhänge und den Umgang mit Naturräumen. Warum brauchen wir einen Masterplan für unseren Frankfurter Zoo? Um den Zoo zukunftssicher zu machen, müssen wir wissen, wohin die Reise geht. Dazu brauchen wir einen größeren Plan. Der Masterplan muss die Aufgabe lösen, auf 11 Hektar mitten in der Stadt artgerechte Tierhaltung und intensive Tierbegegnungen zu ermöglichen. Wir müssen außerdem mit der Energie sorgsam umgehen. Und wir brauchen eine hohe Aufenthaltsqualität für alle Besucherinnen und Besucher des Zoos und im Übrigen auch die besten Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden des Zoos. Und genau diesen Plan haben wir jetzt vorgelegt.
Und darüber sprechen wir heute. Welche Rolle spielt denn in deinen Augen der Zoo hier in der Frankfurter Stadtgesellschaft?
Also ich merke schon, wie viele Geschichten mir immer erzählt werden, wenn man erzählt, wo man arbeitet. Egal, wo man auftaucht, dann wird erzählt, ja, im Zoogesellschaftshaus hatte ich meinen Abschlussball von der Tanzschule. Oder ja, ich war schon mit meinem Opa da, jetzt gehe ich mit meinen Kindern oder Enkeln und der Familie hier. Ich habe sogar in meinem Freundeskreis jemand, der hat vor ein paar Jahren Felsen einen Heiratsantrag gemacht. Also es gibt schon tief verwurzelte Familiengeschichten und oder auch für besondere Anlässe, Geburtstage werden wir viel gefragt. Und es ist, man merkt aber auch allgemein einen Ort, der einfach niedrigschwellig ist. Hier versammelt sich wirklich jeder Hintergrund, jede Gesellschaftsschicht, jeder Bildungsstand. Die Leute, Geflüchtete haben bei uns freien Eintritt. Das heißt, man kann hier mal mit den Gedanken vollkommen woanders abgezogen werden, egal ob Sprache eine Rolle spielen muss oder nicht. Das ist einfach ein Ort, wo man mit Schulklassen, mit Kindergärten hingehen kann. Sommerspiele finden hier statt. Also es ist ein fester Bestandteil und wie man eben gehört hat an Besucherzahlen, merkt man auch, dass rein rechnerisch jeder Frankfurter und jede Frankfurterin einmal im Jahr hier vorbeischaut mindestens. Also ich glaube, das spricht schon viel dafür, wie wichtig den Leuten hier der Zoo ist.
Wichtiger Punkt ist sicher auch, dass der Zoo wirklich mitten in der Stadt liegt. Wir sind hier im Frankfurter Ostend. Welche Vorteile und welche Nachteile hat das?
Vorteile hat es immer, wenn man das ein bisschen charmant umschreiben will. Wir erziehen die Leute zur nachhaltigen Anreise, weil wir keine Parkplätze haben. Aber wir haben 2 U-Bahn-Stationen, wir haben eine Tram-Station. Also man kommt hier prima mit dem Öffentlichen her. Das merkt man auch gerade, wenn die Schulklassen oder Kindergärten kommen. Es ist ganz easy, einfach irgendwo einsteigen und dann hier aussteigen. Nachteil ist natürlich ganz klar, dass wir uns von den räumlichen Bedingungen her stark einschränken müssen, keine Möglichkeit haben, irgendwie mehr Platz zu schaffen. Dennoch haben wir, glaube ich, mit dem Masterplan gezeigt, dass man, wenn man so ein bisschen clever umarrangiert, dann doch noch sehr, sehr viel rausholen kann. Und vielleicht muss man sich auch dann von der einen oder anderen Sache mal trennen oder vielleicht auch von Tierarten trennen oder von Projekten, die man so geplant hat. Aber da ist noch sehr viel möglich und man kann durch geschicktes Umgestalten mit den moderneren Möglichkeiten also noch sehr, sehr viel auf dieser Fläche ausrichten.
Tierarten, von denen wir uns trennen, hast du gerade angesprochen. man kriegt ja, wenn man hier durch den Zoo läuft, das kennst du sicher auch immer regelmäßig, Fragen, wo sind die Elefanten? Nur so als eine Frage, ja, die ich wahrscheinlich fast täglich höre. Mhm. Was sind denn Tierarten, wo wir uns bewusst gegen entschieden haben oder generell Bereiche, wo wir uns bewusst gegen entschieden haben?
Also dadurch, dass wir uns auf gewisse Kerngebiete der zoologischen Gesellschaft konzentrieren werden, ist es klar, dass Regionen, die jetzt davon nicht betroffen werden, gerade auch wenn sie die Fläche betreffen, die wir überplant haben, wahrscheinlich verlassen werden müssen. Andere Tierarten haben wir im Konzept vielleicht anders untergebracht. Ganz en Detail steht es noch nicht, bei vor allem den kleineren Arten noch nicht ganz fest, wo es bleiben wird. Aber bei den großen Arten wie Zebra, Nashorn, Giraffe, da wissen wir, dass die bleiben können. Bei den Arten dazwischen muss man halt so ein bisschen schauen, wie flexibel man da sein kann. Aber wenn sie eben nicht in diese Kernzonen passen, vor allem auch nicht zu dem Biom passen, kann es dann durchaus sein, dass man vielleicht die ein oder andere Art in Zukunft vermissen wird.
Und heimische Tierarten werden wir mehr oder weniger gar nicht halten, oder? Zumindest sind die Fohlen in deinem Spaziergang nicht groß vorgekommen.
Ich habe nur die spektakulären großen Highlights erwähnt. Da sind ja noch viele kleinere Bereiche und Masterplan bedeutet, wie wir es ja auch bei Frau Dr. Hartwig gehört haben, wir haben schon das ganze Gelände an sich bedacht, dass da mal ein Konzept drüber gelegt wird. Und wir sehen durchaus einen Bereich vor, wo sich auch viel auf die Arbeit konzentriert wird, die wir auch jenseits dieser großen weltweiten Naturschutzprojekte mit vielen einheimischen Arten machen. Nicht zuletzt haben wir uns ja viel mit dem Feuersalamander in letzter Zeit beschäftigt oder auch die europäische Sumpfschildkröte, die Emys orbicularis, ist ein Projekt, wo der Frankfurter Zoo Vorreiterrolle seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten hat. Am Feldhamsterschutz sind wir beteiligt. Also da gibt es noch sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen. Sind allerdings Tierarten, die es einem nicht so ganz einfach machen, weil sie manchmal schwer zu zeigen sind. Aber da haben wir schon einige Ideen und die werden sicher auf dem Gelände auch ihre Geschichte zu erzählen finden.
Das Gelände an sich ist ja auch besonders. Also wir sind hier der Zoo ist an dieser Stelle vor 150 Jahren gegründet worden. An sich, der Zoo ist älter. Was muss man da noch alles beachten, wenn man so einen Masterplan, du hast vorhin schon die U-Bahn angesprochen. Wer mischt da alles mit, wenn man so einen Masterplan baut?
Oh, das sind sehr, sehr, sehr viele Stakeholder, um es so zu nennen. Natürlich ist das ganze Gelände unter Ensembleschutz als Denkmal geschützt. Das heißt, natürlich haben wir mit dem städtischen als auch mit dem Landesdenkmalschutz uns auseinandergesetzt und das war eine ganz großartige Zusammenarbeit, muss man sagen. Da war ein großes Verständnis gegenseitig für die Ziele der jeweiligen Arbeit festzustellen und wir sind da zu tollen Kompromissen gekommen. Natürlich sind die Naturschutzbehörden von absolut wichtiger Bedeutung. Es geht um Stichwort Baumkataster. Es gab die Gutachten im Vorfeld, Biodiversität, Klimagutachten. All diese Dinge sind zu berücksichtigen. Natürlich muss man auch sehen, du hast es erwähnt, dieses Gelände hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Wir müssen immer noch Bodengutachten und sowas machen. Wir haben Teile, wo noch nie ein Gebäude stand oder wo vielleicht ein Gebäude entfernt wird, wo man dann gucken muss, was ist da drunter noch zu finden? Gibt es da noch irgendwelche bösen Kriegsüberraschungen, die dort auftauchen? Ja, und all solche Sachen gilt es eben zu berücksichtigen, wie auch, dass der Brandschutz oder dass die Rettungswege gesichert werden. Es ist einfach komplex, um es mal zusammenzufassen.
Ich merke schon. Und das, obwohl du ja ursprünglich Tierärztin bist, jetzt Zoodirektorin. Was machst du denn lieber? Zebras in Narkose legen oder dich mit dem Denkmalschutz auseinandersetzen?
Also ich sag mal so, mit dem anderen habe ich 15 Jahre Erfahrung. Da bin ich etwas routinierter, aber nein, das mache ich ja zum Glück nicht alleine, sondern im großen Team mit der ganzen Mannschaft auch, nicht zuletzt auch vom ABI zusammen. Und da ist viel Expertise, viel Erfahrung mit der Umsetzung von solchen Projekten oder zumindest auch mit der Planung von solchen Projekten da. Und da bringt jeder seine Erfahrungen und auch seine Kontakte, die er über die Jahre aufgebaut hat, mit ein. Und so kann man da im Team, glaube ich, Großes erreichen.
Das ABI ist das Amt für Bau und Immobilien. Wir schmeißen in der Stadt ständig mit Abkürzungen um uns. Und das gibt mir auch das nächste Stichwort, städtische Struktur. Wir sind Teil der Stadt Frankfurt. Wir sind ein Amt der Stadt Frankfurt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Bauvorhaben. Sowohl was die Finanzierung angeht, als auch was den Zeitplan angeht. Gleichzeitig interessiert natürlich der Zeitplan wohl die meisten Hörerinnen und Hörer. Wann geht's endlich los?
Ja, wenn man das so wüsste, gell? Nein, tatsächlich, Geduld ist was man haben muss in der Stadt. wenn alles richtig, richtig gut läuft, dann haben wir tatsächlich berechnet, mit Hilfe des ABIs, dass es in theoretisch 15 Jahren alles Realität sein könnte. Aber ja, jetzt gibt es natürlich viele Schritte im Vorfeld zu klären, viele Genehmigungen, dann muss alles seine bestimmten Vergabeverfahren und so weiter vollbringen. Und das dauert einfach seine Zeit. Also das wird schon noch ein paar Jährchen dauern, bis hier, sagen wir, der erste Bagger rollt. Das ist leider so. Wir können es kaum erwarten, aber wenn dieser langsame, träge Zug in Gang gesetzt ist, hoffen wir wenigstens, dass ihn keiner mehr aufhalten kann.
Der Bagger muss auch bezahlt werden, zumindest der Baggerfahrer. Wie wird das Ganze finanziert?
Das ist eine gute Frage, aber da wir natürlich hier eine soziale und kulturelle Einrichtung der Stadt Frankfurt sind und das nicht über den Eintrittspreis abbilden können, ist es natürlich eine politische Entscheidung, dass wir über den Haushalt das alles ermöglicht bekommen. Und natürlich werden wir versuchen, wo das geht, zusätzlich Drittmittel zu akquirieren. Ja, aber es wird eine Kombi aus allem sein und wir hoffen einfach sehr auf politische Entscheidungen, dass wir da Unterstützung finden.
Habe ich die unangenehmen Fragen alle gestellt. Ich ende mit der vielleicht schönsten. Worauf freust du dich am meisten?
Also ganz sicher nicht auf die Jahre mit Baulärm. Nein, aber ich wünsche es wirklich hier allen Leuten, die hier arbeiten und alle, die am Zoo hängen. Der Zoo hätte es so verdient, dass es weitergeht und dass er wirklich, wirklich jetzt rund erneuert wird. Denn ich weiß, wie viele motivierte Menschen hier in und um den Zoo arbeiten. Und ja, die müssen auch Unterstützung erfahren und die müssen sehen, dass allen anderen diese Einrichtung genauso wichtig ist wie ihnen. Und ich glaube auch, dass die Anzahl von Besuchern, die wir in Frankfurt und auch deutschlandweit in Zoos haben, sagt, dass es für die Gesellschaft einfach nach wie vor die Riesennachfrage da ist. Und ja, deswegen freue ich mich sehr darauf, dass wir diesen Leuten allen zeigen, ja, wir finden alle, dass dieser Zoo wichtig ist und unbedingt zukunftsfähig gemacht werden muss.
Schönere Abschlussworte finden wir heute nicht. Ich bin gespannt, wo es hingeht mit dem Frankfurter Zoo, mit uns, und danke dir für das Interview, Christina.
Danke dir, Marco.